danke Ihnen darüber, was wir jetzt gesungen haben, möchte ich zu Ihnen sprechen. Die fünfte Vaterunser-Bitte, wie sie der Herr uns beten lehrt, ist eine einzige Bitte. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Aber mit vielen Auslegern des Herrngebetes dafür legt Franziskus auch diese fünfte Vaterunser-Bitte in zwei Teile auseinander. Das ist richtig, wenn dabei nicht vergessen wird, dass sie von Jesus als eine einzige Bitte verstanden wird. Das Bindeglied, wie auch wir, Sicut et Mos, stellt beide Teile auf eine einzige Ebene, ähnlich wie bei der zweiten Bitte, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Es ist auch eine Einheit. Dass die beiden Glieder der Vergebungsbitte so eng aneinander bedingend zusammenhängen, mag auch ein wenig erschrecken. Vor allem, wenn wir an den Nachsatz des Vaterunsers denken, den Jesus also an das Gebet anhängt. Ich zitiere Matthäus 6,14: Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das kann das Herz schrecken. Und wir stellen vielleicht die Frage, ich stelle sie mir oft, ob denn die Vergebung, die Gott schenkt, und die Vergebung, die wir Menschen geben können, nicht doch zwei vollkommen verschiedene Wirklichkeiten sind. In der Auslegung, wie sie uns der heilige Franziskus vorlegt, scheint das so zu sein. Es sind also zwei Wirklichkeiten, eine göttliche Vergebung und eine menschliche Vergebung. Aber wie wir sehen werden, hängen beide untrennbar zusammen. Und so möchte ich einmal mit dem ersten Teil seiner Vaterunser-Auslegung beginnen. Beziehungsweise zuerst einmal mit dem Wortlaut des Vaterunsers selber und dann auf die Auslegung des Franziskus eingehen. Die Bitte vergib uns richtet sich wie alle Bitten im Gebet des Herrn an den Vater. Wir können vor jede einzelne Bitte den Vaternamen stellen, wir haben es ja auch in Liedern jetzt gesungen, denken wir an die Gebetsanweisung, die Jesus vor dem Vater unser gibt. Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu, dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Diese Anweisung gilt, auch wenn wir das Vater unser als Wir-Gebet gemeinsam sprechen. Es ist ein öffentliches Gebet und ein Wir-Gebet, von der Form her eindeutig, und trotzdem sagt Jesus vorher als Gebetsanleitung, du aber, wenn du betest. Das ist ein bisschen eine Spannung, ne, dazwischen. Ich, der ich bete, und wir, die wir beten. Geh in deine Kammer, da verwendet der Evangelist Matthäus, um das Wort Jesu wiederzugeben, für Kammer, Tameion heißt das, glaube ich, im Griechischen. Das ist die Speisekammer im Haus Galileas, der einzige Raum, den man verschließen konnte. Ja, wohlweislich, mit der Speise muss man abfließen. Er sagt, da musst du hineingehen. Natürlich bildhaft gemeint. Das heißt, das Gebet zu deinem Vater ist zuallererst ein urpersönlicher Akt. Und es ist sehr wichtig, wenn wir dann gemeinsam beten, wie wir das ja jetzt auch tun und getan haben, damit das gemeinsame Gebet nicht zu einem kollektiven Geschrei wird. Das ist was anderes. Eine ideologische Masse, die schreit etwas gemeinsam, gibt es aber keinen persönlich verantworteten Bezug. Und diese beiden Pole, das Ich und das Wir, sind wie die beiden Mittelpunkte einer Ellipse. Nur wenn wir die Anweisung Jesu befolgen, ich sage jetzt nicht wir, sondern du und du und du und du, jeder und jede in seine persönliche Kammer geht, zusperrt und zu seinem, ihrem persönlichen Vater betet, kommt ein echtes Wir zustande. Das scheint mir sehr wichtig zu sein, auch vom Verständnis des heiligen Franziskus her, der immer zu den Leuten gegangen ist und immer in die Einsamkeit. Man kann das Leben des heiligen Franziskus, diese beiden Hälften teilen, Einsiedelei, Volk Gottes, Einsiedelei, Volk Gottes, Kämmerchen, öffentliches, gemeinsames Beten. Und vergib uns. Jesus setzt vor das Vergebung ein und stellt die Verbindung zur vorhergehenden Bitte dar. Die vorhergehende Bitte lautet: Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns. Ich denke mir, das ist nicht bloß eine Aneinanderreihung, jetzt kommt zuerst die Bitte und dann kommt die andere Bitte, sondern das Und setzt die Vergebungsbitte auf eine Linie mit der Brotbitte. Wenn wir um das tägliche Brot bitten, unser tägliches Brot, das wird notwendig zum Überleben, alles, was wir zum Überleben brauchen, fügen wir in einem Atemzug hinzu und vergib uns unsere Schuld, wie das tägliche Brot, weil wir das täglich brauchen. Das heißt, ohne Vergebung, und das setzen wir tiefer an, ohne Barmherzigkeit können wir nicht leben. Ich meine zumindest, wir müssen, jeder von uns muss nicht extra etwas anstellen und viele Sünden haben oder suchen, um die Barmherzigkeit Gottes zu suchen. Wir leben aus ihr. Das heißt, auch Barmherzigkeit bezieht sich nicht allein auf die persönliche Sünde, sondern sie ist eine lebensspendende Kraft. Vergib uns, das Vaterunser ist also ein Wir-Gebet, wie das Jesus auch dann ausdrücklich sagt, so sollt ihr sprechen, Vater unser, voraus geht die Weisung, du aber, wenn du betest, diese Spannung, das öffentliche Wir-Gebet erwächst aus dem verborgenen Ich-Du-Gebet. Als wir beten wir zu Gott, unser Vater, weil jeder und jede von uns persönlich auf ausdrückliches Geheiß Jesu zu seinem und ihrem Vater betet. Warum ist das so? Ich denke mir, ein Vater ist nicht ein Massenproduzent einer Menschenmasse, sondern Vater ist Gott, weil er sagt, ich habe dich gezeugt, sagt er zu seinem einziggeborenen Sohn, in seinem Sohn zu jedem von uns. Ich habe dich gezeugt. Wir sehen das im Evangelium sehr oft, wenn Jesus einerseits zur Menge spricht und dann einen Einzelnen herausholt, ihn abseits führt, ihm Ohren und Augen öffnet oder den Mund öffnet, ihn also isoliert. Oder wenn er in Gleichnissen spricht von den 99 Schafen und der gute Hirt geht den einen und einzigen Verlorenen nach. Die Wichtigkeit der Person Vater ist nicht ein Kollektivbegriff. Wenn sich Gott, der Mose, der in einer Vielgötterwelt aufgewachsen ist in Ägypten, im Dornbusch offenbart er sich so: Ich bin der Gott deines Vaters Abraham, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Das ist sehr kompliziert. Immer ein Gott von Personen namentlich genannt. Das Vergib uns im Vater Unser ergibt sich also auch notwendig aus dem Vergib mir. Denken wir dabei an das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das wir auch Gleichnis vom barmherzigen Vater nennen, der sich aufmacht und sich ein Beichtbekenntnis zurechtlegt: Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Das bekennende und um Vergebung bittende Ich kann aber auch nicht im verschlossenen Kämmerchen des Ich bleiben. Das Eintreten in die eigene verborgene Kammer bedeutet das Einstehen für und Bleiben bei sich selber. Gebet zum Vater ist also immer ein personaler Akt, aber gerade das Stehen zu sich und Bleiben bei sich führt zum Du. Nur wenn ich Ich sagen kann, kann ich Du sagen, wenn ich Du sagen kann, kann ich Wir sagen. Vergib uns, Dimitte Nobis. Die Bitte um Vergebung gehört zur Bitte um das tägliche Brot, aber auch dieser vorausgehend zu den Bitten um das Kommen des Reiches Gottes und das Geschehen des Willens Gottes. Vater unser ist ja wie ein Netz des Reiches Gottes, das eigentlich alles umfasst. Alle Bitten hängen zusammen. Und wenn wir um das Königtum Gottes bitten, die Lieder, die er singt, die sprechen ja sehr oft vom Kommen des Königtums, Ergreifen der Herrschaft Gottes, beinhaltet diese Herrschaft Gottes vor allem auch den Nachlass der Schuld, die Vergebung der Sünden. Weil wir diese Bitte als Wir-Gebet aussprechen, nimmt sie also eine universale Dimension an. Ich will damit sagen, wenn ich das Vaterunser bete, vergib uns unsere Schuld, muss ich nicht notwendig an meine eigenen Sünden und Schulden denken. Sie können mir einfallen, sondern es ist eine mir von Jesus aufgetragene Bitte, für eine viel größere Schuld zu beten oder um den Nachlass einer größeren Schuld. Nämlich jene Schuld, die das Lamm Gottes wegnimmt, die Sünde der Welt. Die Sünde der Welt ist von Johannes dem Täufer bewusst als eine Sünde formuliert, das ist also die Zusammenfassung aller Sünden und Vergebung, angefangen von der ersten Sünde des Menschen bis zur letzten, die noch nicht geschehen ist, beinhaltet. Und so vermute ich, ich sage Ihnen vermute, weil ich nicht genau weiß, ob Jesus das so meint, ich hoffe, dass das auf seiner Linie ist. Wenn wir aussprechen in seinem Auftrag, so sollt ihr beten, vergib uns unsere Schuld, dann dürfen wir einstimmen und uns anschließen in die Arbeit der Wegnahme der Weltschuld. Das hat also viel größere Dimension als nur ein persönliches, moralisches Bekenntnis und bitte kratzt mir meine Sünden weg, sondern wir stimmen ein in die große Vergebung, die Gott der Welt schenken will durch seinen Sohn. Vergib uns, Vater, vergib ihnen. Die Bitten im Gebet des Herrn haben alle, vielleicht fast alle in Abwandlung, ihre Wurzel im Beten des Herrn selber. Zum Beispiel, dein Wille geschehe, fiat voluntas tua, finden wir wörtlich Jesus aussprechen am Ölberg. Nicht wie ich will, sondern Vater, fiat voluntas tua. Das heißt, Jesus ist der Vorbeter und der Vollender unseres Betens. Die Bitte, vergib uns unsere Schuld, finden wir von Jesus auf Golgotha vollzogen. In etwas anderer Form, während er uns lehrt, Vater, vergib uns, betet er selber, Vater, vergib ihnen. Das ist das Gleiche. Er kann nicht um die Vergebung der eigenen Schuld bitten, aber das geht in die gleiche Richtung. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Mit unserer Bitte, die uns Jesus also sprechen lehrt, vergib uns, tun wir etwas ganz Gewaltiges. Wir stimmen ein in seine eigene universale Vergebungsbitte, Vater, vergib ihnen. Wir sagen ja. Jesus, ich stimme da ein. Also wir konzelebrieren die Vergebung, die Jesus am Kreuz spricht. Das Bedenken ist eigentlich gewaltig. Nicht so, dass wir darüber stehen. Wir sind mit eingeschlossen, wir gehören zu denen, denen auch vergeben wird. Aber wir gehören auch zu denen, die mitvergeben helfen. Das ist ja dann der zweite Teil der Bitte, wie auch wir vergeben. Aber zunächst müssen wir die große Lossprechung des Vaters mitvollziehen. Die große Lossprechung, die Jesus vom Vater bittet: Vater, vergib ihnen. Das heißt, durch unser ganz schlichtes, alltägliches, häufiges Sprechen der Vater unser, bitte vergib uns unsere Schuld, treten wir ein in das Gebet Jesu am Kreuz zum Vater um Vergebung der Weltschuld. Vergib uns unsere Schuld. Ich bin noch nicht bei der Auslegung des Franziskus, bitte um Geduld, aber nicht Franziskus sollte der Vordergrund sein, sondern eben der Barmherzigkeit und dazu einige seiner Gedanken, die kommen schon noch. Was mir aufgefallen ist in der Betrachtung des Vaterunsers, ist, dass Jesus hier nicht von Sünde spricht. Bist du leise? Zu leise? Der Begriff, den der Evangelist hier wiedergibt, der sicher treu die Worte Jesu zu übersetzen versucht, ist nicht Sünde, also Hamartia, sondern Ophelemata, Debita im Lateinischen. Das Ophelema ist zunächst ein weltlicher Begriff. Das ist, wenn man in ein griechisches Lexikon nachschaut, die Geldschuld. Wir haben Schulden. Wir kennen wahrscheinlich einige von uns. Die sachliche Verschuldung. Also zunächst ein Rechtsbegriff. Das scheint mir aber sehr wichtig zu sein, denn Jesus spricht ja auch von Sünden. Das gibt es natürlich auch. Aber die Verschuldung ist noch etwas anderes. Es ist nicht ganz identisch. Es kann die persönliche Sünde da drin enthalten sein. Aber das Verständnis von Schuld als Rechtsbegriff kann uns helfen, die Vaterunser-Bitte in ihrer Universalität noch tiefer zu erfassen. Denn, komplizierter kurzer Satz, wie heißt das? Ja, nicht jede Schuld ist im selben Maß selbst moralisch verschuldet. Nicht jede Schuld hat meine oder unsere Sünden zur Ursache. Das müssen wir auseinanderhalten. Es geht zwar oft nicht, aber denken wir an den schwer verständlichen und leicht missverständlichen Begriff der Erbsünde oder Erbschuld, wie immer man das übersetzt, Peccatum originale, Ursünde. Was ist das eigentlich? Bin ich da schuld? Ich ärgere mich immer wieder den Adam da, was der angestellt hat. Wir können das abbüßen. Wenn ein Sohn von seinem Vater einen schwer verschuldeten Betrieb übernimmt, Bauernhof oder einen Kleinbetrieb oder sonst etwas, dann wird er an diesem Schuldenberg schwer zu tragen haben, falls er ihn überhaupt je abtragen kann. Aber er hat ihn gewiss nicht selber verschuldet. Es ist einfach ein Auftrag, eine Aufgabe. Es ist nicht seine Sünde. Schuld muss überhaupt nicht in jedem Fall Sünde als Ursache haben. Man kann auch, und das passiert ja leider heute auch vielen Menschen, durch Unglück, Unvorsichtigkeit oder betrogen werden durch andere in eine Schuldenfalle geraten. Im moralischen Sinn sprechen wir dann von Verführung und Überwältigung durch zwingende Umstände. Dennoch, und das ist das Tragische daran, bleibt das Ausmaß des Schadens und der Schuld bestehen. Die muss irgendwer abtragen, auch wenn ich nicht daran schuld bin. Die Schuld muss irgendwie bewältigt werden, wenn sie nicht wieder auf andere abgeschoben wird. Das ist ja immer die Methode. Nicht? Man sucht dann immer bestimmte Schuldige, na, der war es jetzt. Nicht? Und dann schießt man zusammen und dann ist es erledigt, das Sündenbock-Syndrom. Aber das funktioniert nicht wirklich. Zum Verständnis des Vaterunsers gehört ein Gleichnis, das sicher dem heiligen Franziskus sehr nahe gegangen ist, weil er aus dieser Branche kommt, nämlich der Wirtschaft. Sein Vater war Kaufmann, er war auch gelernter Kaufmann. Und erzählt Jesus bei Matthäus 18 dieses Gleichnis von einem Gutsherrn, oder ist eigentlich ein König, dem sein Gläubiger 10.000 Talente schuldig war. Man liest da so leicht drüber, 10.000 Talente, naja, aber versucht man das umzurechnen, das sind 100 Millionen Denare, ein Denar ist ein Tageslohn. Kannst du mal das ausrechnen? Es geht nicht. Offenbar will Jesus eine irreale, nicht zu bewältigende Schuld aufzeigen. Etwas, was man nicht abtragen kann, also einen Schuldenberg, der in jedem Fall unmöglich zu bewältigen ist. Die Beteuerung des Schuldners im Gleichnis, hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen, ist eigentlich sinnlos. Er ist gut gemeint, aber das hat überhaupt keinen Sinn. Er kann arbeiten, wie er will, das wird sich nie ausgehen. Und auch die von seinem Herrn geforderte Leib-, Leben-, Sitten- und Besitzhaftung, dass ihm alles genommen wird, damit die Schuld beglichen wird, ist auch sinnlos, geht sich nicht aus. Und solche Verschuldungen gibt es, nicht nur im Wirtschaftlichen. Gegenüber einer so unermesslichen Schuld gibt es nur eine Möglichkeit, eine einzige Möglichkeit, die Jesus im Gleichnis so formuliert: da hatte der Herr Mitleid mit ihm, Misericordia, Barmherzigkeit. Nicht, weil es keine Gerechtigkeit gäbe, aber es geht nicht. Es geht nicht. Die Barmherzigkeit ist also hier nicht das schwächere Teil, wie man das vielleicht manchmal empfinden kann. Barmherzigkeit als Ausnahme der Gerechtigkeit, es ist das Stärkere, es ist das Einzige, was noch hilft. Schuldennachlass. Aber das ist nur möglich, weil sein Herr Mitleid hat, ihn gehen lässt und ihm die ganze Schuld erlässt. Die einzige Möglichkeit, Schuldennachlass. Wir können dann vielleicht auch verstehen, warum das Gleichnis, das Jesus erzählt, Sie haben das sicher, denke ich mir, als gute Bibelkenner im Kopf oder im Herzen, eigentlich nicht gut ausgeht, weil dieser Gläubiger, dem diese unermessliche Schuld einfach erlassen wurde, nicht bereit war, die 200 Denare seinem Mitknecht nachzulassen. Da verstehen wir, warum es notwendig ist, dass wir die Vergebung, die wir von Gott erhalten, weitergeben. So gut wir können. Es ist ja kein Verhältnis, 10.000 und 200 Denare, 10.000 Talente, 200 Denare ist kein Verhältnis. Der Herr hatte Erbarmen mit jenem Knecht. Es wird hier von Jesus dasselbe Wort verwendet, wie in einem anderen Gleichnis, das uns sehr vertraut ist, Gleichnis vom barmherzigen Vater, wo es dann heißt, als ihn der Vater schon von Weitem kommen sah, es planchniste misericordia motus, wurde er von Erbarmen bewegt. Die Evangelisten verwenden hier ein Wort, wahrscheinlich um etwas Aramäisches wiederzugeben, was wir jetzt nicht mehr haben. Es planchnis sind die Innereien. Das ist nicht ein Erbarmen, das sich hier oben abspielt, sondern es ist etwas, was bewegt, wo etwas wehtut. Dem barmherzigen Vater tut etwas weh. Das ist ein Schmerz. Das heißt, etwas gewissermaßen Unwillkürliches, nicht eine sachliche Überlegung. Es packt ihn. Er wird hineingezogen in das Elend des Sohnes. Etwas, was spürbar wehtut, wenn man das Leid und die Not des anderen sieht. Und diese Qualität schreibt Jesus Gott zu und sich. Das Wort Splanchnitzen im Neuen Testament kommt nur auf Gott bezogen, auf Jesus bezogen vor. Das ist eine Eigenschaft, der Schmerz Gottes mit dem Leid des Menschen. Das Gleichnis Jesu vom Gläubiger und vom Schuldner, das leider dann mit der Nichtvergebungsbereitschaft des von Schuld Befreiten sehr unglücklich endet, ist ein Kommentar zur Vaterunser-Bitte, vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir. Die Bitte, die mitte nobis debita nostra, ich nehme das gern lateinisch, Sie kennen das vielleicht auch, das lateinische Vaterunser, weil der Begriff da deutlicher ist, ist Bitte um Schuldenerlass. Das Debitum ist eine Schuld, nicht unbedingt eine Sünde. Kann auch eine Sünde sein. Es gibt selbstverschuldete Schuld und es gibt fremdverschuldete Schuld, die auch auf mir lastet. Das ist also eine viel größere Bitte. Dann wird das von Jesus bewusst in der Mehrzahl formuliert. Wir sagen, haben es in der deutschen Übersetzung, vergib uns unsere Schuld, aber es heißt debita nostra, unsere Schulden. Das heißt, es beschränkt sich nicht nur auf unsere, die wir hier sind, oder auf die eigene persönliche Schuld und moralische Sünde. Die Bitte an Gott um Schuldenerlass muss ebenso universal verstanden werden, wie die Bitte um das Kommen des Reiches Gottes und abschließend um die Erlösung von allem Bösen. Jesus trägt uns diese Bitte auf, weil es wichtig und notwendig ist, dass Vergebung und Schuldenerlass gewünscht und erbeten werden. Wir könnten auch sagen, naja, der Vater weiß eh, was wir brauchen, so formuliert Jesus, also braucht man nicht mehr beten, Jesus aber sagt, betet's aber. Ist ein Auftrag zur Mitarbeit. Das Gebet ist Mitarbeit mit dem Plan Gottes, aktive Mitarbeit. Also Gott hat sich in einer sehr seltsamen Weise, erstaunlichen Weise von uns abhängig gemacht. Sodass, wenn jemand von uns nicht vergibt, möglich ist, dass dieser Teil nicht vergeben ist. Von Gott her schon, aber etwas bleibt dann unvergeben. Deshalb ist das so wichtig. Jesus, der selber und allein als das Lamm Gottes die Weltsünde ans Kreuz hinweg trägt, trägt uns zugleich die Bitte um das Wegtragen der Weltsünde auf. Er bittet uns also um das Mittragen. Und zwar im Sinne des persönlichen wie des gemeinschaftlichen Gebetes und der Fürbitte für alle Menschen, die an der Weltschuld teilhaben, und das sind wohl, ich würde sagen, alle, bis auf die Mutter Gottes, und da wird es vielleicht schon ein paar Heilige geben, die kaum daran teilhaben. Aber auch sie, die Mutter Gottes, wird das Gebet des Herrn gesprochen haben. Bin ich fest überzeugt. Sie hat mir gesagt, nein, da bin ich jetzt still, nicht? Vergib uns unsere Schuld, da bin ich still. Nein, sie konzelebriert mit. Dieses Gebet. Sie ist ja die Mutter der Barmherzigkeit, die Fürsprecherin. Sie wird das Gebet des Herrn sicher gesprochen haben und spricht es noch immer. Und vergib uns unsere Schuld. Und lasse uns allen Menschen, die je gelebt haben und leben werden, der ganzen Welt die Schulden nach, die wir niemals selber bezahlen oder abtragen können. In die Bitte um Nachlass der Welt- und Menschheitsschuld ist auch die Bitte um Tilgung des sogenannten Peccatum Originale oder Debitum Originale, der Ursünde oder Urschuld, inbegriffen. Das heißt, es ist nicht einfach passiert, nicht und es ist ein Virus, von dem die ganze Welt angesteckt ist, sondern Gott hat uns in Jesus die Möglichkeit gegeben, das rückgängig zu machen. Nicht ungeschehen, das kann man nicht. Aber vergib uns unsere Schuld, wenn wir das ganz universal sehen, geht das zurück bis zur Schuld Adams. Und in der Osternacht singen wir das ja, o selige, glückliche Schuld. Ne? Das ist was passiert inzwischen. Wir, ja auch wir Kleinen, wir durften dazu beitragen und dürfen es immer noch. Gott spannt also auf den Adam selber und die Eva und den Kain und den Abel und alle bis zu uns herauf ein, in das Rückgängig machen der Erbschuld. Nicht das Ungeschehen machen, ist etwas anderes. In diesem Sinn ist die erste und ursprüngliche wirkmächtige Bitte um Vergebung, Nachlass und Tilgung der Schuld das Sakrament der Taufe, weil dadurch die Erbsünde in ihrer Schuld getilgt wird. Nicht in ihren Auswirkungen, aber was die Schuld betrifft. Jetzt komme ich langsam zur Auslegung des heiligen Franziskus, wenn Sie noch zuhören können. So wie die materielle, wirtschaftliche und ökonomische Weltverschuldung von von der wir immer mehr jetzt hören. Ich bin da kein Fachmann, da sind vielleicht Fachleute unter Ihnen. Undurchschaubar wird, wer ist eigentlich wem was schuldig? Und jeder Staat ist verschuldet. Nicht? Wie gibt es, dass das Amerika verschuldet ist? Na wem? Wer sind da die Gläubiger? Das ist undurchschaubar. Deshalb auch unbezahlbar. So gibt es auch eine ökologische Verschuldung, die irreparabel zu sein scheint. Wir können also die ökologische Krise ja, mit ein bisschen Umweltschutz nicht rückgängig machen. Geht scheinbar nicht. Vielleicht eindämmen, ich weiß es nicht genau. Und so ist auch die morale, sittliche Verschuldung der Menschen untereinander und gegenüber Gott undurchschaubar. Und wer ist also wirklich an wem was schuld? Wer ist schuld am Terrorismus letztlich? Sonst die Terroristen haben wir wieder, das ist sehr kompliziert. Die unvorstellbare Summe von 10.000 Talenten will das ausdrücken. Es ist etwas, was undurchschaubar ist, unvorstellbar und von Menschen wirklich nicht zu leisten. Und das kann nach dem Wort Jesu nur durch eines getilgt werden, durch den Nachlass der Schuld, das heißt durch Vergebung. Und Vergebung und Nachlass können nur durch eines gewirkt werden, da erbarmte sich der Herr seines Knechtes, das heißt durch Misericordia, durch Barmherzigkeit. Und deshalb fügt der heilige Franziskus der Bitte um Nachlass der Schuld diese drei Elemente dazu, die alle drei durch per, durch eingeleitet werden. Vergib uns unsere Schuld per Misericordiam, durch das Erbarmen des Vaters, per Passionem, durch das Leiden des Sohnes, per Interzessionem, durch die Fürsprache der Heiligen. Das erste und wesentliche Element, wodurch der Vater die Schulden nachlässt, ist seine eigene Barmherzigkeit. Per misericordiam tuam. Im Falle des Schuldners von 10.000 Talenten kann keine auch noch so gerechte und gemilderte Gerechtigkeit die Schuldenlast abtragen. Sie ist unbezahlbar. Der wodurch auch immer angerichtete Schaden ist irreparabel. Denken wir an Kain, bei Genesis 4,13, er antwortete dem Herrn, zu groß ist meine Schuld, dass ich sie tragen kann. Das heißt, die Größe der Schuld des Kain besteht nicht nur in seiner bösen Tat, die wohl wirklich bös war, weil er ja überlegt und weil ihn Gott warnt, sondern der Schaden, er kann seinen Bruder nicht wieder aufwecken. Und das ist das Dramatische an menschlicher Schuld überhaupt. Der Mensch kann durch eine böse Tat seine Kompetenz und Reichweite heillos überschreiten. Er kann ein Unheil anrichten, das er und ganze Generationen nach ihm nicht wieder gut machen können. Denken wir nur, was Gott immer verhüten möge, an einen atomaren Krieg. Einer anrichten und alles ist kaputt. Oder eben die fortschreitende Zerstörung des menschlichen Lebensraumes. Und das ist auch im inneren moralischen, geistlichen Raum möglich, das heißt, dort beginnt es. Dort beginnt diese Zerstörung und das ist das Göttliche im Menschen, das zum Dämonischen werden kann. Er überschreitet seine Grenzen. Die furchtbare Einsicht, meine Schuld ist zu groß für mich, kann dann den Menschen zur Verzweiflung führen. Denken wir an das Ende des Judas. Die Schuld ist trotz Einsicht und Reue unaussprechlich. Deshalb sagt Franziskus, durch dein unaussprechliches Erbarmen. Der unaussprechlichen Schuld entspricht das unaussprechliche Erbarmen, die Misericordia ineffabilis. Allein das Erbarmen des Herrn ist der Schuld von 10.000 Talenten seines Knechtes gewachsen und wirklich gewachsen. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn hat der jüngere Sohn, der Verlorene eben, all sein Vermögen verschleudert. Und der Evangelist Lukas gibt für Vermögen ein interessantes Wort her, das im Griechischen heißt das Usia. Heißt natürlich auch Vermögen, aber es heißt auch Wesen, Substanz. Nicht? Er hat sein Wesen verschleudert. Wenn ich, Materielles lässt sich gut machen, nicht? Aber wenn ich meine Person verkaufe, meine Seele verkaufe, mein Wesen verliere, wer kann das wieder gut machen? Deshalb auch sein Bekenntnis, ich bin nicht mehr wert, Sohn zu heißen. Er spürt es, das habe ich verloren. Weg. Spürt er zumindest. Die im sündigen Gott für ein Leben verschleuderte Vermögen, seine Würde ist nicht mehr heimzuholen. Es ist ein irreparabler Schaden. Nur eines wird dem verlorenen Sohn, der sein Sohn sein Selbst verloren hat, die Würde der Kindschaft wiederbringen. Als der Vater ihn von Weitem kommen sah, misericordia motus, bewegt durch Erbarmen. Und das Erste, was der Vater anordnet, schnell holt ihm das beste Gewand, so wird es übersetzt, wirklich heißt es prima stola, das erste Gewand. Das glaube ich nicht ganz zufällig, nicht? Dass er zuerst hatte, die erste Würde, bringt ihm das erste, die erste Unschuld, die erste Reinheit, sein erstes und eigentliches Wesen zurück und zieht es ihm an. Durch dein unaussprechliches Erbarmen. Das Erbarmen des Vaters ist nicht nur ineffabilis, unaussprechlich, hinsichtlich der unsagbaren Schuld. Denn dann wäre es nur eine gewiss großzügige, aber doch einfach nur eine Reaktion auf die Sünde des Menschen. Und ich denke, das ist zu kurz gegriffen. Dann bei der Barmherzigkeit ist also eine Notbremse, die Gott zieht, damit der Zug also irgendwo nicht entgleist. Das Erbarmen des Vaters ist unaussprechlich, weil es zu seinem innersten Wesen gehört, weil Gott selber unaussprechlich ist. Misericordia Domini in eterno cantabo. Misericordia Domini in eterno cantabo. In seinem vielleicht bekanntesten und schönsten Gebet und Lied, dem Sonnengesang, ganz am Anfang beginnt Franziskus: Altissimo, onnipotente, bon Signore, höchster, glorreicher, guter Gott, und fügt dann hinzu, wo er auf den Menschen zu sprechen kommt: und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen. Er spürt da, die Sprache reicht nicht. Deshalb lädt er dann auch die Geschöpfe ein. Die Geschöpfe mögen die Sprache leihen. Du, Bruder Sonne, du, Schwester Mond, du, Schwester Wasser, du, Bruder Wind. Sie verleihen ihm die Sprache, um Gott zu loben. In einem anderen langen Lobgebet, das so Ihnen sicher unbekannt ist, in der ersten Regel, ein richtig charismatisches Gebet, ne? Also so ein Haufen Lobpreisungen, und es endet dann mit einer Beschreibung des Wesens Gottes. Und Franziskus endet dann mit diesen Worten: unbeschreiblich, unaussprechlich, unbegreiflich, unerforschlich, ineffabilis. Das Erbarmen Gottes ist deshalb ineffabilis, unaussprechbar, ganz einfach, weil Gott selber unaussprechlich ist. Die Misericordia, das Erbarmen, gehört also zum unerforschlichen Geheimnis Gottes. Das scheint mir sehr wichtig zu sein, dass wir Barmherzigkeit nicht als Ausnahme der Regel der Gerechtigkeit verstehen. Naja, normalerweise ist Gott gerecht, aber er drückt halt ein oder zwei Augen zu. Das ist Barmherzigkeit, wie wir sie verstehen, als Nachgiebigkeit, als Gnädigkeit, nicht als, ja, wie das auch in der weltlichen Rechtsprechung Gott sei Dank auch möglich ist, dass ein Indult, man gibt also nach als Begnadigung. Aber von der Heiligen Schrift her wird uns gezeigt, denken wir ans Buch der Weisheit, weil du alles, na, du hast mit allen Erbarmen, weil du alles vermagst. Das heißt, in der Bibel ist die Barmherzigkeit Gottes Ausdruck nicht einer Nachgiebigkeit, sondern der Allmacht Gottes. Gehört zum innersten Wesen, dass Gott barmherzig ist und deshalb auch zum Unverständlichsten. Und deshalb fällt es uns auch schwer, Barmherzigkeit Gottes einfach in der Welt zum Gesetz zu machen. Wenn wir hören, haben natürlich rundherum wir oder die Kirche oder der Papst oder sollten barmherziger sein. Aber was ist eigentlich damit gemeint? Laissez-faire, Indifferenz, dass einem einfach alles egal ist. Barmherzigkeit kann nicht ungerecht sein. Wenn man letztlich über Barmherzigkeit Gottes nachdenkt, versinkt man im Geheimnis Gottes. Ich weiß nicht, wie Gott das je lösen wird. Gestern hat mich beim Loreto-Gebetskreis, wo ich auch einen ähnlichen Vortrag hielt, jemand gefragt, ja, wird die Barmherzigkeit Gottes auch Leute wie Adolf Hitler retten? Ich weiß keine Antwort. Ich weiß nur, was ich zu tun habe von Jesus her. Das ist seine Sache. Also, wir können uns nicht ganz leichtfertig mit diesem Thema beschäftigen. Deshalb ist dieser Ausdruck des heiligen Franziskus, ist nicht bloß, dass er in ein Schmuckausdruck, sondern er will damit sagen, das Erbarmen des Vaters gehört zum unbegreiflichen Geheimnis Gottes. Wenn zum Beispiel der heilige Paulus in seinem Römerbrief in den Kapiteln 9 bis 11 darüber nachdenkt, über eine Sache, die ihn ungemein schmerzt, nämlich, warum hat mein Volk, das Volk Gottes, zu dem ich selber gehöre, den Messias abgelehnt? Kann Gott dieses Volk nur retten, wo die eigentlich nicht wollen? Und da philosophiert er drüber und kommt eigentlich, also sehr schwierig, diese Kapitel am Schluss, sagt er dann, o Tiefe des Reichtums, der Weisheit, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Und vorher sagt er, ja, weil ihr zuerst ungehorsam wart, hat Gott euch dann Erbarmen erwiesen, und weil sie ungehorsam war, hat er ihnen Erbarmen erwiesen, damit er sich alle erbarmt. Also das Erbarmen ist für ihn das Unbegreifliche an Gott. Aber es ist die einzige Lösung. Das Unbegreifliche der Wege Gottes sind für den heiligen Paulus die Wege seines Erbarmens, um sich aller zu erbarmen. Aller, denkt man mal wirklich aller, nicht was heute an Gräueltaten geschieht. Kann Gott das auch wieder gut machen? Müssen wir auch die Opfer fragen. Wollen die das auch? Na, da scheitern unsere Begriffe. Und trotzdem haben wir von Jesus her nur diesen Weg gewiesen. Dass also die Misericordia des Vaters ineffabel ist, unaussprechbar heißt, bedeutet, dass sie unser menschliches Sprechen von Gott übersteigt. Und es braucht uns nicht zu wundern, dass wir da oft keine Lösung finden. Dass wir einfach dann die Augen zumachen müssen und sagen, das weißt nur du, Herr, das ist deine Sache, wie du wen wodurch rettest. Sie ist eben, so habe ich das in dem Buch von Kardinal Kasper mit der Barmherzigkeit gelesen, die Barmherzigkeit ist eben das Nichtmenschliche an Gott. Man sagt so leicht, ja, das ist menschlich, da müssen wir menschlich sein, aber was heißt das? Das übersteigt das Menschliche. Die Barmherzigkeit ist das Göttliche an Gott. Das, was das Menschliche bei Weitem übersteigt, denn wir kommen nur so weit, dass wir halbwegs eine ausgleichende Gerechtigkeit uns wünschen. Ja, zum Beispiel, wie du mir, so ich dir, nicht? Oder Auge um Auge, Zahn um Zahn, ist schon ein Riesenfortschritt in der Kulturgeschichte der Menschheit. Nicht? Weil sonst die Gewalt eine Spirale nach oben dreht. Das ist heute noch so. Unsere Gesetzgebung beim besten Bemühen kann halbwegs eine ausgleichende Gerechtigkeit erreichen, aber wird nie jedem Menschen gerecht werden. Die Barmherzigkeit ist eine Erfindung Gottes, an der uns aber teilhaben lässt. So gehört also die Barmherzigkeit zum Wesen Gottes und ist nicht eine Ausnahme in seiner Gerechtigkeit. Zugleich gehört sie zum tiefsten Mysterium Gottes, dass wir, ich sage es einmal so, wir, also dass ich am wenigsten verstehe. Ich wünsche mir es am meisten, verstehe es am wenigsten. Jede Gerechtigkeit verstehen wir besser, denkt man das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, nicht die zur ersten Stunde kommen, nicht zur letzten kommen. Da rührt sich immer die Gewerkschaft bei mir. Das geht einfach nicht. Jede Gerechtigkeit verstehen wir besser, wenn es einen selber betrifft. Da tun wir uns mitunter sehr, sehr schwer. Deshalb würde ich sagen, die Barmherzigkeit ist in sich ein Mysterium Fidei. Ein Geheimnis des Glaubens, das zuinnerst mit all unseren Geheimnissen des Glaubens zusammenhängt. Vergeben, wirklich vergeben kann nur Gott, und vergeben gehört zu seinem Wesen, so noch einmal Walter Kaspar. Und diese göttliche und Gottes wesenseigene Kraft der Vergebung heißt Misericordia, Barmherzigkeit. Vergebung als wirkliche Vergebung ohne Rückerstattung, also als Nachlass der Schulden, ohne Rückzahlung und ohne Zinsen, kann nur Gott schenken, weil solche Vergebung einen Reichtum voraussetzt. Ich kann das gar nicht jemandem schenken, weil ich es nicht habe. Deshalb Epheser 2,4, Dives in Misericordia, der reich ist an Erbarmen. So hatte Papst Johannes Paul II. Seine tiefsinnige Enzyklik über das Erbarmen Gottes betitelt. Reich an Erbarmen. Nur wer reich ist, kann so viel Schuld nachlassen. Wir können es gar nicht. Aber wir können zustimmen, und das ist gewaltig viel. Deshalb lässt sich von der Barmherzigkeit Gottes, und ich komme jetzt bald zum Ende des ersten Teiles, auch nicht leichtfertig sprechen. Es ist vor allem für uns, auch für uns, die im Dienst der Verkündigung stehen, natürlich sind wir angehalten, und ich möchte auch selber die Barmherzigkeit Gottes verkünden. Und zu leicht gleitet man ab in ein sehr leichtfertiges Sprechen. Nicht? Und dann rühren sich die einen oder anderen Menschen und sagen, aber was ist mit denen das angetan wurde? Das heißt ja auch im Buch der Offenbarung, der Apokalypse, schreien die Seelen der Enthaupteten, wann schaffst du endlich Rache? Gibt's im Neuen Testament. Und Gott sagt, wartet's noch, kommt schon noch. Also das ist auch notwendig, eine Gerechtmachung ist zuerst notwendig, bevor die Barmherzigkeit greift. Wenn wir Barmherzigkeit nicht verstehen als Indifferenz Gottes gegenüber dem Bösen und der Sünde, denn auch dann zerbricht der Mensch an Gott, weil er sich fragt, ja, kann Gott das zulassen? Wie kann Gott das zulassen? Warum lässt er die Bösen wirken? Indifferenz und gleichgültiges Tolerieren des Bösen wäre höchstes Unrecht. Aber können wir eingreifen, Polizisten sein gegenüber unseren Mitmenschen? Für die Barmherzigkeit Gottes gilt, sie kann nie zugleich ungerecht sein. In den Psalmen und im Alten Testament findet man häufig ein Begriffspaar, das im Deutschen deiner Übersetzung meistens so wiedergegeben wird, deine Huld und deine Treue wird in Ewigkeit. Im Hebräischen Chesed war Emet. Im Griechischen heißt das Eleos kai Aletheia, im Lateinischen Misericordia et Veritas, das heißt Barmherzigkeit und Wahrheit, ist ein Begriff in Gott. Barmherzigkeit Gottes schwindelt nicht. Sie ist immer gerecht. Sie ist der höchste Ausdruck seiner Gerechtigkeit. Und da sehen wir kommen damit nicht richtig zusammen. Für mich ist die Barmherzigkeit Gottes und die Gerechtigkeit, das Kreuz. Kreuz bildet sich aus der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit Gottes und der Mitte des Kreuzes ist Jesus. Danke.